Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Folge von Handwerk erleben. Ich bin Max Hermannsdörfer und ich begrüße jetzt an dieser Stelle mal alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die in den letzten Wochen hier dazugekommen sind. Ja, unsere Podcast-Community wächst und das freut uns natürlich sehr. Deshalb gibt's heute für euch eine Folge, die habe ich vor fast genau einem Jahr mit Ulf Gotzberg aufgezeichnet. Er ist der Geschäftsführer des Metallbaubetriebs Hans Gotzberg GmbH aus Schleswig-Holstein und wir haben über viele verschiedene Themen gesprochen. Unter anderem, wie aus der kleinen Stadtschlosserei ein Hightech-Unternehmen im Metallbau wurde, über die Spezialisierung auf Leckageortung in Pipelines und die Digitalisierung von Handwerksprozessen in seinem Betrieb. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge von Handwerk erleben. Ulf, erstmal Grüße in den hohen Norden. Ihr sitzt in der Nähe von Hamburg, richtig?
Ja, in der Nähe von der wunderschönen Stadt Hamburg, ja.
Ich komme hier aus dem Süden, also wir sprechen jetzt hier über komplett Deutschland einmal hinweg, rund 800 Kilometer trennen uns, aber sehr schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir hier ein bisschen zu quatschen und einen neuen Podcast für Handwerk erleben aufzunehmen. Danke an der Stelle schon mal.
Gerne.
Ulf, seit 80 Jahren gibt es euren Betrieb. Du bist jetzt in der dritten Generation, richtig?
Genau, ich bin die dritte Generation. Also ich bin in die Fußstapfen von meinem Vater und Großvater gestoßen. Und ja, so bin ich jetzt die dritte Generation. Und mal gucken, wer weiß. Ich habe zwei Jungs, vielleicht machen die ja in die Richtung auch weiter.
Bahnt sich da schon irgendwas an, dass es auch in Richtung Metallbau von den Interessen her gehen könnte?
Also beim Großen, also er hat da Interesse dran, beim Kleinen weiß ich noch nicht. Also es kann sein, dass der eine vielleicht mehr handwerklich unterwegs ist und der andere vielleicht den Betriebswirt nachher macht, den Zahlenprofi. Ja, müssen wir mal schauen. Also, aber ist natürlich ganz klar, wenn Schulpraktikas gemacht werden, dann ist eins immer Pflichtprogramm im eigenen Unternehmen, aber dann eben halt eher in den Ferien, also das Schulpraktikas woanders und dann eben halt nochmal in den Ferien Praktikum bei uns und ja, so dass sie auf alle Fälle da eben halt Begeisterung für bekommen können, ne? dass man ihm das eben halt vermittelt. So, und der Große, so der hat also schon drei Schulpraktikas gemacht, genau. Unter anderem als Programmierer, zweimal im Handwerk und dann noch bei uns in den Ferien und ja. Hat er gesagt, ja, Papa, das bringt auch Spaß. Also, und da wir ja eine sehr breit gefächerte Produktpalette haben, waren eigentlich alle drei Praktikas, die er gemacht hat, irgendwo, was das Firma Gotzberg auch macht.
Ja, cool. Es gibt ja verschiedenste Wege, wie man ins Handwerk kommen kann, wie man bei euch auch im Betrieb was machen kann. Nur, dass wir einmal noch die Einschätzung haben. Wie alt sind deine beiden Jungs?
Der Kleine ist 12 und der Große ist 16.
Okay, ja, also da wird es dann natürlich schon langsam konkreter auch mit Berufsfindung, wenn man ins junge Erwachsenenalter geht. Also ja, die Wege stehen einem offen im Handwerk und wir werden darüber jetzt im Laufe der Folge auch sprechen, was ihr für Wege bei Gotzberg anbietet und wie ihr euch aufgestellt habt. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ihr habt gestartet als kleine Stadtschlosserei 1945. Kannst du mal was zu den Anfängen sagen, wie dein Opa die Firma damals gegründet hat?
Ja, es ist eigentlich so gekommen, dass er einen Großonkel hatte, der eben halt Schlosser war und dann hat er dann eben halt nach dem Krieg die kleine Firma, die dann ja auch schon gar keine Mitarbeiter mehr hatte, die hat er dann eben halt wieder aus Schutt und Asche immer wieder ausgegraben und die Maschinen, die noch übergeblieben waren, weil wir waren wirklich im Zentrum von Hamburg und dann sind wir eben halt immer mehr nach außen gedrängt worden an die Randbezirke von Hamburg und dann sind wir noch aus Steinbeck geraten. Aus Steinbeck ist ein Vorort von Hamburg, wo meine Familie dann eben halt auch damals hingezogen ist und dann wurde hier das Gewerbegebiet erweitert. Und damals war das also, ja, war hier noch Aufbruchstimmung im Speckgürtel von Hamburg. Das gehörte ja auch noch zum Zonenrandgebiet. Wir hatten ja damals auch noch die innerdeutsche Grenze. Da gab es hier Zonenrandförderung. Es war halt ein anderes Bundesland, das war nicht Hamburg. Hamburg hatte damals sehr viel Probleme gehabt zum Thema Baugenehmigung, ja, und auch Steuerpolitik. Also so wurden eigentlich damals die Handwerksunternehmen vertrieben aus der Stadt. Das war 1990, wo wir eben halt nach Steinbeck gezogen sind. Und der springende Punkt war, dass wir eben halt einen Müllcontainer im Vorgarten stellen wollten. Und das war in Hamburg-Wandsbek. Und wir hatten nur einen Parkplatz. Und dann mussten wir diesen einen Parkplatz dann noch zur Grünfläche herrichten, so dass wir eben halt dann so eine Waschbetonbox für Müllboxen, für Müllcontainer hinstellen konnten. So, und das war dann der springende Punkt. Und dann sind wir nach Oststeinweg eben halt. Und hier haben wir innerhalb von 4 Wochen für eine große Halle mit Büro, haben wir dann eine Baugenehmigung bekommen. Und dann eben halt sind wir damals noch in den Genuss von dieser Zonenrandförderung. Zwar völlig bequatscht, völliger Quatsch, weil, ja, und so sind wir dann eben halt jetzt in Schleswig-Holstein. Hamburg ist unsere Leidenschaft nach wie vor. Hamburg ist auch unser wichtigster Wirkungsort. Also bestimmt 99% der Aufträge machen wir in Hamburg. Ja, ich sage auch, ich bin Hamburger, obwohl ich nie in Hamburg gewohnt habe, sondern da nur geboren bin. Ja.
Hat es denn für euch jetzt aktuell weitere Vorteile, nicht so direkt im Zentrum in der Stadt zu arbeiten, aus logistischen Gesichtspunkten? Du hast gesagt, ja, es war damals einfacher, eine Baugenehmigung zu bekommen. Es war ja viel schneller möglich. Hat es weitere Vorteile?
Also mittlerweile hat sich's geändert. Also in der Steinbeck ist das bestimmt genauso schlimm, wie es damals in der Steinbeck in
In
Hamburg war.
Hamburg,
Da haben wir eigentlich, also da haben wir also jetzt keinen großen Vorteil. Also Wachstum ist hier nicht mehr möglich. Das war auch in Hamburg immer das Problem. Also das ist jetzt wirklich, dafür sind wir zu nah am Ortszentrum dran. Nee, also Steinbeck ist toll gelegen. Autobahnkreuz A1, A24. Das heißt also, wir sind hier, wir können sehr gut immer unsere Kunden erreichen. Und wir haben hier zwar eine Produktionshalle, wir produzieren hier auch, aber eben halt sehr viel spielt sich bei uns beim Kunden ab. So gesehen ist eben halt das Autobahnkreuz Ost ist ganz toll. Da können wir eben halt schnell überall hin. Außer in den Norden von Hamburg. Da müssen wir einmal durch Hamburg durch. Das ist doof. Ja.
okay, ja gut. Irgendwas muss man immer in Kauf nehmen, ne? Und wenn es dann nur ist, dass man den Norden schlechter erreicht, dann ist es so, ne? Aber lass uns doch einmal bei den Kunden bleiben. Und würde mich jetzt interessieren, wie hat sich euer Portfolio in den letzten Jahren weiterentwickelt? Was sind eure Kernleistungen? Was bietet ihr genau an?
Ja, also es ist unsere große Stärke, dass wir eben halt tatsächlich noch das ganze Berufsbild des Metallbauers abbilden. Ist eine große Stärke, ist aber natürlich auch eine ganz große Herausforderung, weil man muss natürlich für die ganzen Bereiche eben halt auch die entsprechenden Spezialisten haben. Früher war es ja der Schlosser. Der Schlosser, ja, der hat Schlösser gebaut und die waren aus Metall. Und weil die aus Metall waren, hat er dann auch noch andere Sachen gemacht, die der Hufschmied nicht gemacht hat. Und so hat sich das dann immer mehr weiterentwickelt. Und so ist dann auch im Laufe der Jahre eben halt die Elektronik dazu gekommen. Also ich unterscheide eben halt in verschiedene Produktbereiche ein. Der eine ist bei uns Bauschlosserei. Das ist eigentlich alles aus Stahl oder verzinkten Stahl, wo eben halt keine Menschenleben von abhängen. Also sag mal, das kann vielleicht, ja, das kann eine Zaunanlage sein, oder das so Stadtmobiliar, ne, so irgendwelche Parkbügel, Poller oder eben halt also ja, ein Fenstergitter vielleicht. Obwohl ich das Fenstergitter bei uns mit in den Bereich mechanische Sicherungstechnik eingruppieren würde. Na, dann haben wir eben halt, sind wir eben halt Schweißfachbetrieb. Das sind eben halt alle Konstruktionen, wo Menschenleben von abhängen. Und das ist auch so ein ganz normales Geländer. Das Da muss man heute als Betrieb, also bei den meisten Konstruktionen zertifiziert sein. Man muss aber zumindest ein geprüfter Schweißer sein, um sowas herstellen zu dürfen. Das sind dann eben halt Stahlkonstruktionen wie Bühnen, Fluchttreppenanlagen, die so neben Bürogebäuden stehen, ja, oder Krananlagen teilweise auch. Da machen wir halt eben halt alles aus Stahl, Edelstahl. Dann haben wir neben den beiden Bereichen haben wir noch den Metallbau. Metallbau definiere ich bei uns Türen, Fenster, Fassaden. Das können Schaufensteranlagen sein, das können eben halt Fassaden von Bürogebäuden sein. Ist aber nicht so, dass wir so ein Bürogebäude mit 30 Stockwerken, dass wir da die Fassade machen. Da sind wir eben halt mit unseren, sind wir denn, 45 Mitarbeitern insgesamt, sind wir eben halt, ja, doch zu klein. Nee, wir machen also die speziellen Geschichten, Brandschutz, Rauchschutz, beschusshemmende oder explosionsgeschützte Türen, Fenster, Fassaden. Und da haben wir eben halt Kunden aus der Industrie, also Petrochemie zum Beispiel, oder eben halt öffentliche Hand. Und ja, und bei beschusshemmend ist ganz klar, die Polizei ist ein sehr, sehr wichtiger Kunde von uns. Und bei den Türen, Fenster, Fassaden ist eben halt unsere große Stärke, dass wir auch eben halt die ganze Elektronik mitmachen. Also das ist bei uns die, ja, elektronische Sicherungstechnik oder halt auch Tür- und Torautomation. Das heißt also, die Türen, die gehen automatisch auf, also die Zuwegung ist barrierefrei. Es können eben halt drehfliegende Türen sein oder eben halt Schiebetüren. Und diese Türen schließen auch im Brandfalle, wenn eben halt Gefahr ist, oder eben halt, wenn niemand flüchten möchte, müssen die immer begehbar sein. Das ist also elektrisch. Ja, und denen hat man halt auch, ja, Zutrittskontrollsysteme, Motorschlösser, all so ein Krams, alles in der Tür verbaut. Und das ist eben halt oftmals so, ja, das kann man dann auch gar nicht mehr hier koordinieren, wenn das gewerkeübergreifend ist. Deswegen machen wir da eben halt das alles aus eigener Hand. Habe ich ja eben schon kurz angeschnitten, die mechanische Sicherungstechnik, also es kann Fenstergitter sein oder eben halt eine Schließanlage, also so Schlüssel, mechanischen Schlüssel, also, oder eben halt auch Flutschutzsysteme, dann, ne? Also alles, was das Gebäude eben halt mechanisch vor Angriffen, ob mit Natur oder Mensch, von außen halt schützt. Dann haben wir den Apparat- und Gerätebau. Da machen wir also alle möglichen Sachen. Da wissen wir teilweise gar nicht, was das ist. Da waren wir immer Zeichnungsfertiger. Also haben wir einfach nach der Zeichnung gefertigt. Und das war dann für die Lebensmittelindustrie irgendwelche Wannen, wo Schokolade drin schwimmt, oder eben halt Krananlagen für den Schiffbau, oder eben halt auch so ganz feine Sachen, so Messgeräte, die irgendwie durch Pipelines schwimmen. Und ja, und da ist denn tatsächlich bei uns eine neue Firma draus entstanden. Lecksuchmolche in Deutsch. Lecksuchmolche. Verstehen wir erstmal gar nichts drunter, ne? Und Englischen heißt es Pig, wie Schwein. Manche sagen, es kommt, weil es so eine Schweinearbeit ist, durch so eine Pipeline zu fahren, oder eben halt, ja, manch einer leitet es eben halt ab vom Pipeline Inspection Gauges. Und so, das sind halt Messgeräte, die durch Pipelines schwimmen und eben halt die Rohrwandung kontrollieren. Wir suchen nach Lecks. Es gibt auch welche, die eben halt Wandstärkenmessung machen. Ja, und so sind wir dann eben halt als reiner Mechaniker, die auch ab und zu mal Elektronik gemacht haben und sich auch eben halt immer ein Berufsbild weiterentwickelt haben, so sind wir dann irgendwann zum Hersteller von eigener Elektronik gekommen. Und so stellen wir jetzt seit 2007 nicht nur die Edelstahlkomponenten her, sondern fertigen es auch selber eben halt Platinen, schreiben Software, ja, völlig crazy. Und das eben halt mit dieser kleinen Truppe, die wir sind, aber ist natürlich auch total bereichernd, weil du hast eben halt Informatiker, du hast Elektroingenieure, Maschinenbauingenieure, ja, oder auch welche, die kommen aus dem Fahrzeugbau. Dann hast du eben den ursprünglichen Metallbauer hast im Team. Ja, wir beschäftigen auch Tischler und also, ja, super Mix, geile Kombination. Ja, und dann eben halt ist es unsere große Stärke, dass wir halt in Hamburg unsere Kunden eben halt mit Wartung und Service bedienen. Das heißt also, alles, was wir verkaufen, das pflegen wir dann auch im Nachhinein. Und eben halt, wir reparieren sie auch, ne? Das heißt also, ist also einerseits auch ein sehr schnelllebiges Geschäft. Das heißt also, wir müssen Anruf, wir kommen Anruf und müssen dann sofort los, weil eben halt ein Tor zu ist, ein Supermarkt kann ich aufmachen oder eben halt, dass die, ja, dass die Polizei ein Problem hat, dass eben halt vielleicht gerade eine Demonstration ist und das Gebäude muss noch zusätzlich abgesichert werden, ist teilweise dann schon, ja, sind dann schon Grenzbereiche, in denen man unterwegs ist, denn also
Das interessiert mich persönlich. Ich weiß nicht, ob du das verraten darfst, aber was macht ihr für die Polizei als Metallbaubetrieb?
das ist so, dass wir eben halt, ich hatte ja gesagt, also beschusshemmende Fenster, Türen zum Beispiel und eben halt also auch Zutrittskontrolle,
Okay.
eben halt so Schleusentechnik, dass eben halt, wenn einer verhaftet wurde, eben halt nicht eben halt ohne weiteres fliehen kann oder eben halt, wenn man jetzt von der Polizei weggeht, vielleicht Richtung Strafjustiz, das können eben halt ja, Gefängnisse sein, Vergitterung, ne, also da ist schon ja grenzenlos, was man da alles machen kann. Also und wenn es in diesen Ausnüchterungszellen, also die Halterungen sind, wo denn die Pritsche ist, wo sie dann drauf schlafen können, ja, oder eben halt die Tür von der Ausnüchterungszelle, also die oder die Luke, wo das Essen durchgereicht wird.
Auch sowas kommt dann von euch zum Beispiel.
Ja, das ja sowas kommt dann von uns. Eben halt, wir kaufen es zu und montieren es dann, ja.
Ja, cool. Okay, aber gut. Ich mach einen kleinen Sprung. Du bist ja mit diesem Handwerk groß geworden. Also du hattest seit Beginn deines Lebens ja mit diesem Betrieb, mit dem Berufsfeld, mit den Tätigkeiten zu tun. War das für dich schon immer klar, dass du auch in diesen Bereich rein willst und reingehen wirst?
Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt auch jetzt immer mehr, wo die Kinder größer werden. Da stellt man sich auch so die Frage, wie es bei einem früher selber war. Und ja, also wollen wir es mal so, ich war nie abgeneigt, ne? Also ich habe nie gesagt, oh Gott, das finde ich jetzt toll, muss ich unbedingt machen, ne? Nee, aber das ist dann so, es war immer halt die Begeisterung dafür da, was eben halt meine Familie eben halt gemacht hat. War vielleicht auch ein gewisser Stolz, so, aber es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ja, das möchte ich auch machen. Gut, und dann habe ich ihm halt mein Taschengeld damals verdient in der Produktion. Da war ich also halt jeden Samstag war ich hier und habe fleißig dann gesägt zuerst, dann gebohrt. Na, und dann irgendwann halt durfte ich auch selber Sachen schweißen. So, und das eben halt, ja, war ich da vielleicht 15, kam noch ein Freund dazu, haben wir es eben zu zweit gemacht und haben richtig gut Geld verdient. Ja, konnte man dann natürlich auch dann irgendwann da schön von sich was von gönnen. Jetzt ja, muss ich aufpassen, was ich sage. Nicht jetzt von den Kindern gönnen. Ja, also man ist ja auch mal feiern gegangen und konnte es dann krachen lassen. Also, ja, und man hat sich dann eben halt was angespart. Also, und so bin ich dann eben halt da reingewachsen. Gut, dann habe ich ein Praktikum gemacht. Und ein Praktikum gemacht in einer fremden Metallbaufirma. Es hat mir sehr gut gefallen. Es ist also ganz, ganz wichtig, dass man eben halt auch ja, nicht nur den eigenen Betrieb kennenlernt. Und dann war noch habe ich noch ein Praktikum in den Ferien gemacht, im Büro, fand ich auch nicht schlecht. Das war dann allerdings ja, im großen Außenhandel. Gut, das war nicht schlecht, aber war nicht so nicht ganz so der Hit. Weil, ja, wenn man im Handwerk arbeitet und was schafft, ist natürlich was anderes, als wenn du da einen Stapel Papier kopiert hast oder wegsortiert. Und ja, so habe ich alles klar, okay, das gefällt dir. Und so bin ich denn in die Richtung gekommen.
Hast
Dass,
du da auch die handwerkliche Ausbildung gemacht?
genau, ich habe in einem befreundeten Unternehmen eben halt gelernt. Ist ja dann auch das Problem, wenn man sich mit dem Namen Gotzberg in Hamburg irgendwo bewirbt, ja. Da weiß man in der Szene, in dem Handwerk weiß man eben halt, wer das ist. So,
Wird
und
man dann da eher genommen oder hat man es eher schwerer?
nee, man wird nicht genommen, ne? Also das gut, in dem Falle wurde ich genommen, weil das ist ja auch so, man hat ja auch eigene Kinder und will ja auch mal, dass die eigenen Kinder vielleicht irgendwo lernen können. So bin ich dann, ja. Habe ich dann eben halt damals eine Ausbildung gemacht in einem befreundeten Betrieb und habe dann also den Metallbauer dann eben halt von Pike auf an gelernt und hatte dann Ich musste dann ja zur Bundeswehr, bin aber Kriegsdienstverweigerer, sogenannter Zivi denn geworden und hatte dann das Glück, dass ich eben halt in der Betriebsschlosserei im Marienkrankenhaus eben
Ach,
halt
cool.
mein absolvieren durfte. Und das wurde mir dann auch als Gesellenjahre angerechnet, weil da war ich komplett in der Instandsetzung, alles mit Metall und was dazugehört. Ja, und dann habe ich noch über zwei, drei Praktikas gemacht in verschiedenen Betrieben. Das eine war ein Fensterbauer, Türen, Fenster, Fassade, die hochspezialisiert sind, nur wirklich Türen, Fenster, Fassaden bauen. Und das andere war ein Betrieb in Warstein. Den gibt es leider nicht mehr. Warstein, und zwar, das war ein Zulieferer für die Warsteiner Brauerei. Und das war das eine Standbein. Das andere Standbein war so Schmiedekunst. Da habe ich dann auch so geschmiedet und allen möglichen Krams gemacht, aus Stahl. Ne? Und das andere war dann eben halt so Richtung Ladenbau, Innenausstattung von Gaststätten. Habe ich so, ja, so aus Messing, habe ich Messing verarbeitet, also total interessant, und eben halt auch so Zapfanlagen hergestellt, also richtig, richtig toll. Und ja, und dann bin ich dann eben halt zur Meister- und Technikerschule gegangen, und habe den staatlich geprüften Techniker eben halt gemacht und parallel dazu den Meister und dann noch den Schweißfachmann und als Sahnehäubchen obendrauf eben halt den Betriebswirt des Handwerks. Weil ich hatte überlegt, eigentlich zu studieren, aber ich habe mich dann wirklich für die ganz klassische handwerkliche Ausbildung entschieden, weil eben halt der Studienplatz, ja, der wäre irgendwo ganz weit weg von zu Hause, und ja, da ich immer sehr regional gebunden war, konnte ich mir das auch nicht vorstellen. Und das, ja, das war
Ja.
damals auch nicht so unbedingt für mich das Interessanteste, ne?
Muss ja auch nicht, ne? Und es zeigt ganz schön, was man im Handwerk alles erreichen kann und welche verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten es dann auch im Handwerk gibt. Und dass es eben nicht das Studium sein muss und dass
Nee,
die
auf gar keinen
Karriere aber auch nicht endet, wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, sondern dass es weitergehen kann.
Das und das ist auch ganz, ganz wichtig, und das sehe ich eben halt auch bei den Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite, was sie eben halt für, ja, für einen Lebenslauf haben. Das ist eigentlich ist diese Ausbildung, die man macht, egal was man macht, eigentlich nur der Grundstein. Und das Leben führt dann irgendwo hin, wo man gar nicht mit rechnet. Und man muss sich immer weiterentwickeln. Und auch selbst wenn man in seinem Beruf bleibt, verändert sich der Beruf. Und da muss man sich erst recht weiterentwickeln. Ich bin also jetzt Anfang 50, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich hier der Architekt der ganzen Digitalisierung bin bei uns im Unternehmen, bringt mich das wirklich schon ja, teilweise in Grenzsituation, da sage ich so, boah, ey, das ist ja Wahnsinn, wie sich die Welt verändert. Ne? Also das, weil wir, okay, wir haben ja auch eigene Softwareentwicklung, hatte ich ja gesagt, aber das ist ja die eine Sache, sowas selbst zu entwickeln oder einen Kunden zu verkaufen. Das ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist auch selber eben halt diese über Jahre gewachsenen Prozesse an die digitale Welt anpassen. Ne? Das glaubt man gar nicht, wie schwer das ist. Also wenn man sich das so durchspielt, das Ganze, klingt das alles machbar, aber technisch machbar. Aber das ist immer der Faktor Mensch, der eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil eben halt sich auch die Aufgaben jeder einzelnen Person eben halt ändern.
Ja.
Ne? Und Aufgaben, die einem lieb gewonnen waren, die man gerne gemacht hat, die macht man nicht mehr, die macht dann vielleicht jemand anders, oder die sind nicht mehr erforderlich. Ja, und da ist das dann eben halt so, man muss immer, immer offen sein, ne? Und sich immer weiterentwickeln. Und im schlimmsten Falle gibt es den Beruf nicht mehr, den man mal gelernt hat. Also,
Ja.
weil ja, der Wandel der Zeit schreitet so voran.
Und das ist dann auch deine Aufgabe als Unternehmer, der ja, hier für 45 Mitarbeitende, der dann auch verantwortlich ist, da immer zu schauen, dass man am Puls der Zeit bleibt und sich weiterentwickelt und nicht stehen bleibt. Gerade was Digitalisierung anbelangt, was Software anbelangt. Wie würdest du das für dich einschätzen? Wie groß ist die Herausforderung da als Unternehmer, nicht den Anschluss zu verlieren, sondern ja, immer zu schauen, was kann ich für mein Unternehmen Gutes tun?
Was ich auch unseren Azubis immer sage, dass man offen mit offenen Augen immer durch die Welt geht und eben halt nicht sagt, okay, interessiert mich jetzt nicht, sondern eben halt immer mit offenen Augen durch die Welt geht und dann auch überlegt, inwiefern das meine Tätigkeiten beeinflusst, betrifft, ne, das eigene Leben betrifft. Das ist ja nicht nur geschäftlich, ne, also, das ist ja auch privat. Dass man halt, und dann eben halt, dass man da dann auch guckt, wie man das eben halt einsetzen kann. Also es ist nicht nur damit getan, irgendwelche Fachzeitschriften zu lesen, nein, sondern dass man eben halt ein breites Fundament an Wissen hat und auch eine Offenheit und nicht immer gleich so, nee, kann ich nicht oder will ich nicht, ne? Nee, neugierig sein, genau, neugierig sein, das ist das Richtige. Und ja, das Ding ist dann nachher, selbst wenn man eine tolle Sache hat, gefunden hat, die man vielleicht bei sich einführen möchte, dann muss man dann eben halt auch den Nutzen und das Risiko bewerten. Ne? Also man muss doch schon auch mal bei manchen Sachen sagen, halt stopp, der Kelch muss jetzt hier vorbeigehen. Also wir müssen jetzt nicht alles mitmachen. Wo ist das also auch so, dass viele immer sagen, ja, wir sind schon lange digital und na, unsere Monteure laufen mit Tablets rum, na, und wir schreiben alles nur da rein. Nee, das ist keine Digitalisierung. Also wir haben zum Beispiel mit unserem ERP-Anbieter haben wir zum Beispiel neue Komponente, neues Modul für das Softwareprogramm entwickelt, dass eben halt der Monteur vor Ort sein Zettel nicht mehr auf dem Papier schreibt, sondern eben halt, ne, in den Tablet rein. Aber eben halt, dass die Daten dann automatisch weiterverarbeitet werden. Ne, also der Projektleiter bekommt diesen digitalen Leistungsnachweis, bekommt er auf seinem Bildschirm und liest den ein. Und bei dem Einlesen hat er dann gleich gesagt, alles klar, was der Kollege da geschrieben hat, das stimmt. So, hat dann auch die Zeiten gleich noch einmal kontrolliert. Einmal noch das Material, na, geguckt, ob das alles schlüssig ist. So, und dann hat er das eben halt, wenn er speichert, dann ist die Rechnung schon fast geschrieben. Das ist eben halt das. Und er muss auch keine Preise mehr raussuchen, die verschiedenen Stundensätze für die verschiedenen Kunden oder verschiedene Mitarbeiter, die verschiedenen Tätigkeiten und auch immer das Material. Das heißt, alles, was eingekauft wurde, wird ja auch irgendwann hoffentlich mal wieder verkauft. Das heißt, ich habe für alles einen Preis. Und ich muss den Preis nicht mal raussuchen. Also das hat sich zum Beispiel, wir haben niemanden mehr, der die Rechnung schreibt. Das hat mein Senior ewig gemacht. Alle Aufträge sind über seinen Tisch gelaufen. Da hat er die Rechnung geschrieben und das war also Schwerstarbeit. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel wir unseren Kunden verschenkt haben. Ne? Einfach nur, um die Rechnung zu schreiben. So. Und heutzutage ist das eben halt so, ja, es macht der Geselle und der Projektleiter eigentlich schon, wenn sie ihren Auftrag abschließen, dann ist das Ding abgeschlossen. Und das ist zum Beispiel eine Erfindung, ja, von mir. Also da muss man halt überlegen, wie bilde ich den Prozess ab? So, und ja, und dann ist das dann nachher dann so gewesen, dass unser Softwarepartner das nicht umsetzen konnte, hat noch eine zweite Firma dazu geholt. Und die haben eben halt so ein Forschungsprojekt, Kinchi heißt das, wollten sie starten. Und da haben sie dann unseren ERP-Anbieter, da wollten sie damit zuholen. Und ja, die haben dann eben halt gesagt, machen wir nur mit, wenn der Gotzbech mitmacht, ne? Weil da war, und das ist halt so ein Projekt, wir entwickeln KI fürs Handwerk. So sind wir da eben halt auch noch kleiner Softwarepartner geworden. Und ja, jetzt entwickeln wir das. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Nummer. Wir sind 12 Partner und entwickeln da eben halt KI fürs Handwerk. Und ja, vielleicht kann ich da ja nochmal mehr von berichten. Also die Entwicklung dauert noch bis Ende des Jahres und dann gucken wir mal, was da draus geworden ist. Also das geht eben halt so, dass immer mehr Prozesse eben halt automatisch ablaufen, weil viele Arbeiten, auch wenn das jetzt nicht jeder hören möchte, ja, viele Arbeiten sind auch nicht mehr zeitgemäß, ne? Wir haben überall Personalknappheit und deswegen müssen sich die Menschen auch verändern, so dass wir diese vielen Aufgaben, die wir haben, als Menschheit schaffen können. Da können wir nicht irgendwelchen unnötigen Krams machen. Und da kann uns die KI, kann sie uns unterstützen, ist natürlich aber auch eine Riesengefahr. Und wenn man eben an so einer KI selber mitentwickelt, dann kann man vielleicht ein bisschen Einfluss drauf nehmen, dass es nicht ganz in die verkehrte Richtung läuft.
Das ist ein super spannendes Thema und da können wir sehr, sehr gerne nachgelagert nochmal einen Podcast zu machen, wenn ihr da ein bisschen weiter seid und wenn ihr konkrete Anwendungsfälle für eure Software habt. Und ich finde das super, dass da ein Handwerksbetrieb mit involviert ist in der Erstellung und da einfach konkret sagt, ja, diese Prozesse lassen sich einfach verbessern, die können wir auslagern an die KI und vielleicht auch gewerkeübergreifend. Na, jeder Betrieb schreibt Angebote, muss Rechnungen schreiben, muss dokumentieren. Wenn man da einen einheitlichen Standard irgendwo schaffen könnte, der von einem Handwerksbetrieb mitentwickelt wird, ich glaube, dass das wirklich einen großen Mehrwert tatsächlich bietet.
Genau, und einerseits wollen wir einen Standard schaffen und andererseits ist das eben halt auch so, dass man eben halt so viele Partner, so viele Softwareprodukte hast, die eben halt nicht miteinander zu matchen sind. Und da wollen wir eben halt, dass alles zusammenarbeitet und eben halt diese Schnittstelle, die wollen wir eben halt mit KI abbilden, so dass das eben halt, ja, die Zusammenarbeit funktioniert, weil wir haben ja sehr viele Akteure, große Firmen, die halt ihren eigenen Standard eben halt durchdrücken wollen und eben halt, ja, das heißt also, das sind verschiedene Leger, die gegeneinander arbeiten, größere Firmen, größere Konzerne, so. Und ja, das beste Beispiel war ja damals gut, das weiß ich gar nicht, ob du das noch kennst.
Erzähl nur.
Die VHS-Kassette, ne? Die,
ja, kenne ich noch.
VHS-Kassette und Super VHS, das war die Weiterentwicklung. Und nebenbei war ja noch Video 8, ne? Und High 8. Und das, ja, hat sich ja nicht ganz so durchgesetzt. Und da gab es noch was anderes, Video 2000 oder so. Ne? Das war ja auch so ein Kampf. Wer setzt da seinen Standard durch? Ne? Und so ist es im Softwarebereich auch. Also.
Ja, ein schöner Vergleich. Ne? Mal schauen, wie lang es dauert, bis wir da zu einer Lösung kommen. Ne? Aber ein super spannendes Feld. Ich habe vorher noch ein Thema aufgemacht und das möchte ich jetzt kurz vor Ende auch noch einmal nochmal ansprechen. Weg von KI, aber ja, vielleicht hilft euch die KI damit auch. Die Godsberg Leak Detection. Wir haben das vorher einmal kurz angerissen, aber du hast gesagt, ihr seid damit international unterwegs, habt euch da eine Marke aufgebaut. Was macht ihr auf der internationalen Bühne mit diesem Unternehmen?
Ich hole das mal.
Okay, dann ja, das beschreiben wir gleich für alle Podcast-Gäste, was wir hier sehen. Ja.
So,
und Ulf, jetzt musst du beschreiben. Also auch beschreiben für alle, die nur hören.
Also der Gute, der schwimmt eben halt durch Pipelines durch und das Gerät hat also keinen eigenen Antrieb, sondern wird eben halt durch das verpumpte Medium, durch die Pipeline eben halt geführt. Wir sind eben halt angewiesen auf den Druck der Pipeline, also es sind also Hochdruck-Pipelines. Mhm. Wir bewegen uns da zwischen 5 bis 150 Bar, wo wir unterwegs sind. Und das Gerät ist wie ein U-Boot auf Lauschfahrt, hatte mal ein Senior-Entwickler gesagt. Und wir haben also ein Hydrophon, es ist also ein Mikrofon für unter Wasser, und lauschen eben halt nach Lecks. Ne? Also wenn du eine Cola-Flasche zum Beispiel hast und die schraubst sie auf, dann machst du so dieses Zischen. Ja. Und dieses Zischen, das entsteht, wenn du eben halt 4 bis 5 Bar Druckdifferenz hast, also sprich, wenn die Bar eben halt, wenn die Pipeline eben halt einen gewissen Druck hat und das aus diesem Loch rauszischen kann.
Ja.
Und das Besondere ist eben halt, dass wir eben halt Lecks finden von 2,5 Liter, war das kleinste, was wir gefunden haben, 3 Liter die Stunde. Das sind also wirklich nur feinste Tröpfchen, also die da rauskommen. Also du musst dir vorstellen, also 3 Cola-Flaschen in einer Stunde kommen da aus der Pipeline raus. Und solche Lecks finden wir. Und unsere Geräte, die fahren dann tausende von Kilometern in so einer Ölpipeline und merken sich dann eben halt, wo sie einen Leck gefunden haben. Mhm. Und früher war das eben mal so, dass wir eben halt nur nach Lecks gesucht haben. Jetzt suchen wir nach allen Geräuschen in der Pipeline. Das heißt also, wir erkennen das Leckgeräusch, Wir erkennen aber auch die Autobahn, die A24, ne? Oder wir erkennen also auch eben halt ein Kraftwerk, was da immer steht. Oder wir kennen Strommasten, die Windgeräusche ins Erdreich übertragen. Und weil wir die ganzen Störgeräusche alle kennen, durch eine Multispektralanalyse, die wir eben halt fahren, ja, können wir ganz genau sagen, alles klar. Das Kraftwerk ist bei Kilometer 400, die Autobahn ist bei Kilometer 450. Und so weiß das Gerät immer, wo es ist in der Pipeline. Und das Tolle dabei ist eben halt, ups, ich hole hier nochmal raus. Leider die Zuhörer sehen es nicht. Also wir haben hier zwar Messräder, die eben halt den Weg messen, aber die funktionieren eben halt nicht zuverlässig, wenn wir in Rohölpipelines unterwegs sind. Da drehen diese Räder teilweise, wenn man Pech hat, mal ein paar Meter durch. So, und aber eben halt mit diesen bekannten Störgeräuschen sind wir da eben halt auf 2 bis 4 Meter genau, egal wie lang die Pipeline ist. Und das heißt also, für eine Baggerschaufel reicht das. Wir setzen nicht nur die bekannten Geräusche ein, sondern wir haben auch noch Gyrosensoren verbaut, die eben halt auch jede Bewegung detektieren. Kennt man ja vom Handy oder auch teilweise von, ich glaube, von Dashcams oder so. Da zählen wir die Schweißnähte in der Rohrleitung. Und wissen dann eben halt ganz genau, wir sind bei Schweißnaht 1000.
Wow.
Und dann wissen wir eben halt, alles klar, dann müssen wir jetzt hier in diesem Rohrabschnitt rein. So, und das Tolle eben halt bei dem Gerät ist, dass wir da eine Zulassung für ATIX Zone 0 haben. Das ist eben halt die höchste Eckschutzklasse, die elektrische Geräte eben halt erreichen können. Also
Also besser geht nicht.
der einzige Molch weltweit, der eine Zulassung für Zone 0 hat, der einzige elektrische. Also es gibt auch Reinigungsmolche, aber der einzige Inspektionsmolch, weil die meisten Geräte, die fangen erst bei Zone 2 an. Das heißt also,
Okay.
wenn das Gerät, wenn die Batterie, das ist ja eine Batterie da drinne, ein Akku eben halt sich entzündet, dann darf eben halt dieser Zündfunken nicht in die Flüssigkeit der Pipeline kommen, oder ins Gas der Pipeline.
Ja,
Ne?
das wäre gut, wenn es nicht passiert.
Ja, da sind wir weltweit unterwegs. Das Kerngebiet ist eben halt Europa. Die meisten europäischen Ölpipelines zum Beispiel werden mit unserem Gerät eben halt inspiziert. Das heißt
Wow.
also, wir sagen, unsere Marketing-Jungs sagen, 90% des in Europa verpumpten Rohöls, da ist eben halt die Verpumpung mit unseren Geräten eben halt sichergestellt. Das heißt also, die Pipeline, die haben eine Betriebserlaubnis aufgrund unseres Gerätes. Also wir decken den Bereich Kleinstleckagen ab und ansonsten dürften die ihre Pipeline nicht betreiben. Ist total interessant. Also in Europa ist das bei uns Umweltschutz immer gewesen. Jetzt ist Diebstahl immer mehr ein Thema. Wir haben sehr viele Anbohrungen in Europa, unglaublich, aber wahr.
Und da wird dann Öl abgezapft oder so zum Beispiel.
Da wird das, also ja, es geht dann meistens um Diesel, Diesel, Benzin. Also es ist schon Wahnsinn.
Also danke, dass du uns da einen Einblick gegeben hast in die Leckageortung und wie das mit euren Produkten dann abläuft. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt des Handwerks, was ihr dann letztendlich auch macht, ne? Und von daher, ja, super spannend, dass ihr da aktiv seid.
Made in Germany, made in Oststeinweg. Ja. Aus dem hohen Norden würdest du sagen, ne?
Ja, ganz genau, ganz genau. Ulf, wir kommen zum Abschluss unseres Podcasts. Ich habe einen kleinen Schlussblock mit Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen.
Ach herrje, was kommt denn jetzt?
Ja, ganz entspannt. Die erste Frage: Gibt es irgendwen, mit dem du gerne mal einen Tag tauschen würdest? Mal einen anderen Beruf, ein anderes Leben reinschauen, einfach um nur mal zu sehen, was macht der oder diejenige?
Politik habe ich mir gedacht, boah, das kann doch alles nicht angehen da, was die da treiben, ne? Und habe dann auch, wie viele Menschen jetzt vielleicht aktuell in unserem Lande, da habe ich gedacht, so, das geht nicht mit rechten Dingen zu, ne? Nee, und ich bin jetzt, also bin in die Kommunalpolitik vor Jahren mal gegangen, bin allerdings jetzt nicht mehr so aktiv, aber das hat eben halt gezeigt, was das für ein ganz, ganz schweres Business ist und auch was man vielleicht, wenn man so, ja, Ministerpräsident ist oder oder vielleicht auch Bundeskanzler, ne, was das eigentlich für ein bescheuerter Job ist, schlecht bezahlt, ne, und alle sagen, oh Gott, der da oben, der macht doch nur Mist und stopft sich die Taschen voll. Das würde mich mal interessieren, wie schrecklich das wirklich ist. Also, obwohl ich das immer mehr verstehen kann. Ja, und ansonsten, die würde mich viele Berufe interessieren, ne? Also ich wäre vielleicht mal gerne war ich bei einer Operation dabei, ne? So als Arzt, weil
Als,
man wird.
nicht als derjenige, der auf dem Tisch liegt, sondern als
Nee,
der, der
genau,
drüber
nicht,
sieht.
ja. So, das würde mich zum Beispiel auch total interessieren, ne? Also ein Freund von mir, der ist Chefarzt in einer Klinik, das ist auch der, mit dem ich, der hat das Handwerkliche, was er jetzt anwendet, das hat er bei uns in der Werkstatt gelernt. Der ist allerdings nicht Metallbauer geworden, sondern Arzt. So, ja, den würde ich mal ganz gerne so ein, zwei Tage begleiten, ne? Also.
Ja, cool. Ja, aber das sind noch tolle Antworten, ne? Die zweite Frage, Ulf, aus unserem Schlussblock. Was bedeutet für dich persönlich Handwerk?
Geht nicht, gibt's nicht.
Das trifft's eigentlich immer ganz gut, ne? Im
Ja,
Handwerk.
obwohl es immer schwieriger wird, weil man halt immer mehr Regularien einhalten muss, was früher immer selbstverständlich war, aber heutzutage hat man unendliche Zertifizierung,
Ja.
die man einhalten muss, Gesetzgebung und. Ne? Also wie unsere Unternehmensgruppe hat zum Beispiel 5 verschiedene Zertifizierungen, die sie immer absolvieren muss. Neben den ganzen anderen Quatsch, wo man kein Zertifikat bekommt, aber ja, was man auch noch machen muss.
Ja, also neben dem reinen Handwerk gibt es einfach noch viele Zusätze, die man erledigen muss, die nichts mit dem Handwerk zu tun haben. So.
Und ja, früher konnte man sich noch mehr ausleben, weil man musste ja nicht irgendwelche Maschinenrichtlinien einhalten oder so oder irgendwelche
Ja.
Vorschriften, also ja. Aber trotzdem, geht nicht, gibt's nicht, kann man eigentlich noch sagen.
Okay, ich habe noch vier Begriffe an dich, Ulf, mit der Bitte, ganz kurz und knapp darauf zu antworten, auf diese Begriffe. Erster Begriff, was ist Heimat für dich?
Heimat, Hamburg.
Hast du irgendein Vorbild?
Also mein Vater. Ich würde zwar manche Sachen anders machen, aber im Großen und Ganzen ist das mal wirklich mein Vorbild. Ja, hat mich also garantiert fürs Leben gezeichnet. Wir haben den gleichen Beruf, wir sind also bei vielen Dingen gleich von der Denke her. Okay, die Umsetzung ist teilweise anders. Das liegt natürlich am Alter. Altersunterschied, ne? Also ist so. Nee, genau, das ist sicherlich einer meiner größten Vorbilder.
Dritter Begriff, was ist Glück für dich?
Also Glück ist für mich, wenn ich morgens aufstehe, dass meine Familie mich anlächelt, ne, dass alle gut drauf sind, und eben halt, ich komme zur Arbeit und hier sind auch alle gut drauf. Das ist für mich Glück, dann bin ich auch glücklich.
Letzter Begriff, hast du irgendein Motto für dich persönlich?
Arbeite und strebe, aber lebe. Ne? Das ist eigentlich mein Motto. Das habe ich von meiner Oma. Und ja, da muss man wirklich, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man eben halt nicht nur das Geschäftliche sieht, den Beruf, ne, die beruflichen Erfolge, sondern ganz, ganz wichtig, dass das eben halt im Einklang mit der Familie ist. Ne? Also, dass man eben halt auch seine privaten Erfolge hat. Ne? Und dann eben halt aber auch nicht nur Familie, sondern eben halt, dass man auch ja für sich Zeit nimmt. Ne? Also Zeit für Familie, für sich selbst und eben halt auch für die Firma, dass man das in Einklang bringt. Also arbeite und strebe, aber lebe.
Ey, das ist ein richtig schöner Abschlusssatz für diesen Podcast. Und Ulf, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt haben wir doch ein bisschen länger gequatscht, als wir eigentlich am Anfang dachten, ne? Aber es hat mir mega viel Spaß gemacht, mit dir über deinen Betrieb, über euren Familienbetrieb zu sprechen, über dein Handwerk und ja, über das, was ihr so besonders macht bei Gottsberg. Danke dir ganz herzlich und
Ja,
alles Gute.
danke dir auch.
Mach's gut, Ulf. Ciao.
Jo, ciao, tschüss.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.